Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Schweden und Finnland wollen in die NATO, so schnell wie möglich. Auch hier also Zeitenwende. Die schwedische Staatschefin Magdalena Andersson.
Das ist eine historische und umfassende Veränderung. Wir verlassen eine Ära und treten in eine neue ein.
Neue Ära deshalb, weil beide Länder ihre bisherige Neutralität aufgeben würden. Die Regierungen in Finnland und Schweden drängen darauf, dass das Ganze jetzt flott geht. Nur was ist denn mit den Menschen in diesen beiden Ländern? Wie stehen die zu den Plänen der Politik? Das gucken wir uns an. Das ist eins unserer Themen heute im Podcast vom Update am 16. Mai. Außerdem geht's um Corona in Nordkorea. Offenbar ist die Omikron-Variante da jetzt mit voller Wucht angekommen, obwohl die Regierung ja lange behauptet hatte, es gäbe dieses Virus in Nordkorea gar nicht. Ja, und jetzt? Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann fasst das schon mal kurz zusammen für euch.
Das Militär soll jetzt dafür sorgen, dass die Apotheken mit ausreichend Medikamenten versorgt werden. Allerdings stand in der Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur etwas von Antibiotika. Also jetzt nicht von Impfstoffen natürlich, denn die gibt es in dem Land nicht.
Mehr Infos von Katrin zur Corona-Lage in Nordkorea in dieser halben Stunde Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Einmal der NATO beitreten und zwar im Schnellverfahren bitte. Das wünschen sich Finnland und Schweden. Schweden will jetzt einen Mitgliedsantrag stellen. Das hat die Ministerpräsidentin Andersson heute angekündigt. In Finnland wird noch debattiert, dass es dafür eine Mehrheit geben wird. Das gilt aber als ziemlich sicher. Die Politik will, dass es schnell geht. Was denkt denn die schwedische und die finnische Bevölkerung? Das besprechen wir jetzt mit Alexander Arnö aus dem ARD-Studio Stockholm. Alex, was halten die Menschen in Schweden und Finnland denn vom geplanten NATO-Beitritt?
Ja, die sind weitestgehend dafür. Wenn man jetzt die Umfragen ansieht, dann sieht man, die Menschen gehen mit der jeweiligen Staatsführung mit. In Finnland sagen die Umfragen etwa, dass 3/4 der Menschen in die NATO aufgenommen werden wollen. In Schweden deutlich weniger, aber immer noch knapp über die Hälfte.
Kannst du uns erklären, warum sich die Zustimmungswerte zwischen diesen beiden Ländern dann doch noch an einer entscheidenden Stelle unterscheiden?
Ja, da würde ich zwei Wörter mit G aufführen. Einmal Geografie und einmal Geschichte. Zur Geografie: Finnland teilt eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland, also ist das Problem in jeder Hinsicht naheliegend. Und zur Geschichte: Finnland hat zum Zarenreich 100 Jahre lang gehört und wurde dann unabhängig und dann von der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg angegriffen, ist aber nach wie vor unabhängig geblieben. Und viele in Finnland sehen gewisse Parallelen zum heutigen Ukraine-Krieg. Denn jeder aus Finnland kann so eine Geschichte aus der eigenen Familie erzählen vom Zweiten Weltkrieg. In Schweden, Geografie ist in dem Sinne nicht vorhanden. Es gibt natürlich die Ostsee in der Nähe, aber es gibt keine Landgrenze. Und auch sonst ist das Problem nicht so naheliegend. Wir haben mit Menschen auf der Straße gesprochen, die zögern mehr. Aber man kann ja trotzdem zusammenfassen, die Mehrheit in Schweden ist trotzdem dafür, für einen NATO-Beitritt.
Warum haben denn diese beiden Länder überhaupt bisher gezögert, der NATO beizutreten?
Na, weil sie auch gewissermaßen etwas aufgeben. Schweden hat was zu verlieren. Die waren 2 Jahrhunderte lang bündnisfrei. Also das geht bis in die Zeiten von den ganzen Napoleons. Und das ist auch irgendwie Staatsräson gewesen. Und damit ist da auch ein Ärawechsel jetzt vollzogen worden. Das hat auch heute Magdalena Andersson gesagt. Da ist erst etwas, was sie verlieren, worauf sie stolz waren. Finnland ist es auch ähnlich so gewesen. Sie waren im Kalten Krieg um sehr gute Beziehungen zur Sowjetunion bemüht. Und jetzt werden diese Vermittlerrollen von Finnland und Schweden zwischen Ost und West ja irgendwie verloren gegangen. Das ist auch etwas, was die NATO-Kritiker jetzt gerade bemängeln. Aber die Mehrheit sagt, Russland ist momentan ein so unberechenbarer Akteur geworden. Wir müssen jetzt schnell die NATO-Norderweiterung vollziehen.
Bis zum Wochenende hat dieser NATO-Beitritt ja eigentlich eher als reine Formsache gegolten. Jetzt könnte ein Veto der Türkei die ganze Sache doch noch mal schwierig machen. Was ist das Problem?
Naja, Erdogan, das hatten wir letzte Woche am Freitag gehört, hat gepoltert und gesagt, Schweden und Finnland seien Gasthäuser für Terrororganisationen. Damit meinte er wohl die PKK, die prokurdische Parteiorganisation. Das hat für Verwirrung gesorgt, insbesondere hier im Norden, weil die PKK ist in Finnland und Schweden nach wie vor verboten. Sie steht ja auf der EU-Terrorliste. Und das hat heute auch nochmal Finnlands Außenminister Pekka Haavisto im Parlament bestätigt. Die PKK ist verboten. Daher wird auch eher vermutet, dass das ein türkischer Vorwand sei, dass die Türkei eigentlich andere Forderungen im militärischen Bereich hat und deswegen jetzt gerade auf die Bremse drückt. Aber aus NATO-Kreisen heißt es, das wird sich schon noch regeln und alle 30 NATO-Mitgliedstaaten werden höchstwahrscheinlich dieser NATO-Norderweiterung zustimmen.
Was denken die Menschen in Schweden und Finnland über die Erweiterung der NATO um diese beiden Länder? Aktuelle Infos dazu von Alexander Arnel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Drogen, das kann ja alles Mögliche sein, ne? Also für viele von uns sind das zum Beispiel legale Drogen wie Alkohol oder auch Nikotin. Dann gibt es Drogen, die legalisiert werden sollen, Cannabis zum Beispiel. Es gibt aber eben auch die verbotenen und illegalen Drogen, für die ist das natürlich nicht geplant. Und genau zu diesen verbotenen Drogen ist jetzt eine neue Statistik rausgekommen, dazu, wie viele Menschen im vergangenen Jahr an illegalen Drogen gestorben sind in Deutschland. Klaus Janssen aus der unserer Nachrichtenredaktion hat sich diesen Bericht nochmal genauer angeguckt. Wie sehen denn die Zahlen da aus, Klaus?
Ja, also der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert, der nennt die Zahlen schockierend. Im letzten Jahr sind der Statistik zufolge 1826 Menschen an illegalen Drogen gestorben. Das bedeutet 5 Drogentote in Deutschland jeden Tag. Und die Zahlen, die steigen auch seit einiger Zeit wieder. Also vor ein paar Jahren waren es noch über 500 Drogentote weniger.
Um welche Drogen geht es denn da genau? Was macht die größten Probleme?
Ja, vor allem Opioide sind ein Problem wie Heroin, manchmal auch in Verbindung mit weiteren Stoffen noch zusätzlich. Auch Methadon ist problematisch, aber die Zahlen, die sind auch bei Amphetaminen hochgegangen, bei Kokain oder auch bei Crack. Verschiedene psychoaktive Medikamente sind auch zunehmend eine Gefahr geworden. Auch das starke Narkosemittel Fentanyl, das ist auch so ein Opioid, in Verbindung damit sind zum Beispiel knapp 90 Menschen gestorben.
Wer ist betroffen?
Viel mehr Männer als Frauen, also 5 Männer, die an Drogen gestorben sind, kommt eine tote Frau. Im Schnitt sind die Menschen, die an diesen Drogen sterben, 40 Jahre alt, also mal älter, mal jünger, aber das ist so der Durchschnitt. Die Opfer, die sind zum Teil Leute, die nur gelegentlich Drogen genommen haben und dann schon an geringen Dosen gestorben sind, weil die Mittel halt so stark waren. Ein anderes Problem ist, dass Drogen dann häufig gestreckt sind oder verunreinigt, weil das ja eh alles illegal ist. Da achtet ja keiner drauf, welche Qualität eine Droge hat. Da wacht keiner drüber, ja, und allein das kann auch schon tödlich sein.
Und dazu kommen auch noch Verkehrsunfälle unter Drogeneinfluss, ne?
Ja, da sterben gar nicht so viele dran, wie man wohl annehmen könnte. Also der Statistik zufolge waren das letztes Jahr etwa 50 Todesfälle, bei denen illegale Drogen im Spiel waren, im Straßenverkehr. Zumindest wurde das in diesen Fällen dann nachgewiesen. Darunter übrigens auch Cannabis. Also ganz so untödlich, wie das immer gesagt wird, ist Cannabis jetzt auch nicht.
Insgesamt also mehr als 1800 Drogentote im vergangenen Jahr in Deutschland. Was bedeutet das denn? Ist das viel? Ist das wenig?
Das kommt natürlich darauf an, womit du das vergleichst. Also wenn du das mit den USA vergleichst, dann sind die Todeszahlen in Deutschland gering, muss man sagen. In den USA sind letztes Jahr mehr als 107.000 Menschen an illegalen Drogen gestorben. Das ist weltweit allerdings auch die höchste Zahl, absolut und relativ zur Bevölkerung. Also in keinem anderen Land sterben mehr Leute an illegalen Drogen. Viele sterben in den USA durch Opioide halt. Ganz vorn auch dieses Fentanyl. Da sind in den USA Zehntausende dran gestorben letztes Jahr in Deutschland. Wie gesagt, laut Statistik, also in den USA sind die gestorben, ja, in Deutschland sind es nicht so viele, in Deutschland sind es laut Statistik also keine 100, aber nur weil jetzt anderswo noch viel mehr Menschen an Drogen sterben, heißt es ja nicht, dass hier bei uns alles okay ist.
Was sind denn die Ideen? Wie will man denn bei uns verhindern, dass hunderte Menschen jedes Jahr an Drogen sterben?
Ja, was es in Deutschland noch vergleichsweise selten gibt, sind Drug-Checking-Einrichtungen, also dass du als abhängiger Mensch wohin gehen kannst und da wird dann geguckt, was ist das für eine Droge, was ist in der Droge drin, das kann ja auch sein, dass die dann gestreckt ist und die Frage wäre dann womit, ist da sozusagen noch zusätzlich Gift reingerührt worden. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung gesagt, dass es da viel häufiger sowas geben muss, diese Drug-Checking-Räume. Der Herr Blinert, der ist auch für mehr Drogen retten Konsumräume, weil die einfach Leben retten. Und er sagt auch, dass es deshalb jetzt so ein Grundsatzgespräch mit den Ländern geben muss. Also Menschen, die schwer suchtkrank sind, die müssen erreicht werden, sagt er. Die dürfen jetzt nicht alleine gelassen werden, weil so gut wie niemand alleine ohne Hilfe rauskommt aus so einer Drogensucht.
Über Alkohol und Rauchen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ne?
Das stimmt, ja. Also wenn man das in Relation setzt, sterben viel mehr Menschen an Alkohol und Rauchen, weil es eben legal ist und dadurch auch weit verbreitet und einfach viele Menschen die Langzeitfolgen dieser Drogen völlig unterschätzen. Mehr als 70.000 Menschen sterben an den Folgen von Alkohol und Rauchen. Jedes Jahr in Deutschland wird geschätzt, aber das ist ja so ähnlich wie mit dem Ländervergleich, ne? Nur weil da jetzt viele Leute sterben, sollte man nicht aufhören damit, auch auf die illegalen Drogen zu gucken, also sonst könntest du ja auch sagen, ja, es sterben auch viel mehr Menschen im Straßenverkehr in Deutschland als durch harte Drogen. Das stimmt auch. Oder durch die weltweite Luftverschmutzung oder Fettleibigkeit oder Bluthochdruck. Das sind alles größere Probleme als illegale Drogen, aber das macht das Drogenproblem für die Betroffenen ja dann auch nicht kleiner.
Mehr als 1.800 Menschen sind in Deutschland letztes Jahr an illegalen Drogen gestorben. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung sieht dringenden Handlungsbedarf. Die Infos dazu für euch von Klaus Janssen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Grafik, die viel aussagt über die Landtagswahlen gestern in Nordrhein-Westfalen. Denn die stärkste Partei auf dieser Grafik ist nicht die CDU mit rund 35,7%, sondern es ist die Partei der Nichtwähler. Die schlägt alle anderen. Fast 45% der Menschen in NRW haben nicht gewählt, also eben dann fast umgelegt, jeder oder jede zweite hat keine Stimme abgegeben. Und woran das gelegen hat, das versuchen wir zu klären mit Marcel Solar. Der ist Politikwissenschaftler bei der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen. Marcel, Erstwählerinnen, Wähler sind ja meistens sehr motiviert. Und dann gibt es oft so einen Knick beim Wahlverhalten, so ungefähr zwischen 21 und 24 Jahren. Woran liegt das?
Ja, man geht davon aus, dass dann so ein bisschen die Euphorie verflogen ist, sag ich mal, und dass man dann in diesem Alter ja so ein bisschen vielleicht andere Sachen im Kopf hat. Das ist jetzt ein bisschen flapsig formuliert, aber man ist quasi dann oftmals nicht mehr im familiären Kontext. Man ist nicht so eingebunden vielleicht über eigene Kinder oder schon eine verantwortungsvollere Position im Job. Und dann ist es eben oftmals so, man sieht das in ganz vielen verschiedenen Ländern auch, dass dieser Knick tatsächlich so ein Muster, was sich auch schon seit Jahrzehnten zeigt.
Und wenn wir jetzt nochmal speziell auf die Wahl in NRW gucken, wo ist denn da so eigentlich die Altersrange, wo man sagt, da haben eigentlich die meisten Menschen in dem Alter nicht gewählt?
Das kann man zu diesem jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht richtig sagen, weil wir haben ja einerseits diese Zahl der ja dann doch leider eher geringen Wahlbeteiligung, die angegeben wird. Und dann gibt es immer noch so eine repräsentative Wahlstatistik auch von Seiten des Landeswahlleiters. Die liegt aber jetzt noch gar nicht vor. Das kommt noch. Man kann aber davon ausgehen, weil sich das eben auch bei anderen Wahlen zeigt, wenn man schon so eine hohe Anzahl an Nichtwählerinnen und Nichtwählern hat, dass es vor allem wirklich bei jüngeren Leuten der Fall ist, dass die nicht zur Wahl gegangen sind, also überdurchschnittlich häufig nochmal. Und dann hat man eben auch nochmal einen ganz wichtigen Faktor drin. Es gehen oftmals eben Leute nicht wählen, die nicht so ressourcenstark sind. Und das ist eben nicht so einen hohen Bildungsgrad, nicht so ein hohes Einkommen, vielleicht auch keinen Job. Und da zeigt sich gerade, wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist, immer eine riesige Schere drin, wer denn jetzt zur Urne geht und wer nicht.
Lass uns doch nochmal bei diesen Ressourcen bleiben, die du schon angesprochen hast. Also wie stark ist denn dann der Einfluss von Bildung, von Armut oder auch von Einwanderungsgeschichte darauf, ob Menschen zur Wahl gehen oder nicht?
Also da kann man sich jetzt dann doch ein ganz plastisches Beispiel einfach geben, auch aus dieser Wahl, weil ich eben nochmal so ein bisschen in die Wahlkreise geguckt habe. Und das findet man ja auch jetzt schon, die Daten. Also der Wahlkreis mit der höchsten Wahlbeteiligung bei den Landtagswahlen jetzt in Nordrhein-Westfalen war Köln 2, das ist der westliche Raum von Köln mit gut 68%. Und der mit der geringsten Wahlbeteiligung war Duisburg 3 mit 38%. Und dann habe ich mich zum Spaß da auch noch ein bisschen durchgeklickt, weil da gibt es dann auch Stimmbezirke, also so einzelne Wahllokale, da sind 12% der Leute wählen gegangen. Das war jetzt nur eine Stichprobe, das kann auch noch ein bisschen drunter sein. Und das heißt, da sieht man, dass das schon richtig große Unterschiede sind. Und das ist jetzt einfach ja nur an zwei Wahlkreisen festgemacht. Und da müsste man dann nochmal in die Sozialstruktur gucken. Aber das macht einen erheblichen Unterschied aus, ob Leute wirklich hingehen oder nicht.
Duisburg, das muss man vielleicht noch ergänzen an der Stelle, ist auch einfach eine Kommune innerhalb von Nordrhein-Westfalen, die einfach sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung hat. Das ist richtig, ne?
Genau, also das kann man schon sagen, auch wenn Duisburg eine tolle Stadt ist, die viel zu bieten hat, aber dieser Wahlkreis Duisburg 3 ist tatsächlich einer, wo viele Menschen leben, die eben nicht so gut ausgestattet sind und wo es dann vielleicht auch von der kommunalen Seite her nicht ganz so gut aufgestellt ist, wie das in anderen Städten der Fall ist. Ja.
Thomas Kutschaty, das ist der Spitzenkandidat der SPD gewesen hier für Nordrhein-Westfalen, der hat das heute auch nochmal kommentiert im WDR und da hat er gesagt, es ist insgesamt schlecht für die Demokratie, wenn nur gut jeder Zweite zur Wahl gegangen ist. Welche Gefahren drohen denn, wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist?
Das Problem ist, eine geringe Wahlbeteiligung heißt immer auch eine extrem gespreizte Wahlbeteiligung. Das heißt, gerade die, die nicht so viel haben an Ressourcen etc., gehen auch noch mal weniger, während halt, sag ich mal, Leute, die da weniger mit Problemen konfrontiert sind, dann zur Wahl gehen. Das heißt, man hat eine soziale Schieflage in der Wahl. Mhm. Und es ist eben natürlich eine Frage der Legitimation, wie man dann schön sagt. Wenn nur jeder Zweite eine Landesregierung ins Amt gebracht hat, dann stützt die sich natürlich auf ein anderes Mandat, als wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger an der Urne waren und man sagen kann, ja, dieses Parlament und mittelbar die Regierung stützt sich auf das Votum von allen. Und das ist halt wirklich dann eine Frage, also von wie vielen Leuten ist das getragen und wie viele Leute stehen dem desinteressiert, im schlechtesten Falle aber auch wirklich ja, frustriert gegenüber.
Was bedeutet das denn jetzt für die Politik, Marcel? Also welche Hausaufgaben muss die denn jetzt eigentlich machen? Weil mit dieser Wahlbeteiligung, also etwas mehr als 55%, kann ja keine der angetretenen Parteien zufrieden sein.
Nein, das ist definitiv eine große Hausaufgabe für die Wahl in 5 Jahren, aber natürlich auch für die Zeit davor. Es gibt trotzdem noch viele verschiedene Gründe, warum Leute da nicht zur Wahl gehen. Das kann wirklich Desinteresse sein. Man sagt, das ist nichts, was mein Leben beeinflusst. Es kann aber natürlich auch eine Unzufriedenheit mit dem politischen System sein. Es kann aber auch sein, dass man gesagt hat, mir war das jetzt nicht spannend genug. Die Parteien haben sich nicht so genug unterschieden. Also das heißt, es ist, glaube ich, eine Mixtur, was dann passieren muss. Das heißt, auf die Leute wirklich zugehen, vor Ort sein, die Leute ansprechen, Probleme wahrnehmen und lösen, auch wenn das natürlich einfacher klingt, als es ist. Und natürlich auch versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass es eben wichtig ist, wählen zu gehen. Und das geht nur durch direkte Gespräche.
Also die Zahl an Antworten, warum Menschen nicht wählen, die ist groß und komplex. Einige davon haben wir besprochen mit Marcel Solar, der ist Politikwissenschaftler. Danke dir.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das eigene Zuhause, das eigene Zimmer, das sollte eigentlich ein Safe Space sein, also ein Ort, an dem man sicher ist, wo man sich zurückziehen kann. Sollte für alle gelten. Wenn wir in die Realität gucken, sieht das allerdings anders aus. Es gibt offenbar Menschen, die in den eigenen 4 Wänden sogar besonders gefährdet sind. Vielleicht erinnert ihr euch an den Fall in Potsdam aus dem vorigen Jahr. Da sind 4 Menschen mit Behinderung in einer Pflegeeinrichtung umgebracht worden von einer Pflegerin und eine weitere Frau ist von ihr schwer verletzt worden. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, hat heute Handlungsempfehlungen vorgestellt, die Behinderte Menschen vor Gewalt schützen sollen. Wie sieht denn dieser Schutz überhaupt aus im Moment? Darüber habe ich gesprochen mit Alina Buschmann. Sie ist Beraterin für Inklusion und Antidiskriminierung und hat die Online-Plattform Angry Cripples mitgegründet. Alina, aus deiner Perspektive, wie gut ist denn der Schutz?
Also aus meiner Perspektive würde ich sagen, dass so gut wie kein Schutz besteht. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich natürlich hier keine betroffene Person bin, sondern ich bin eine behinderte Beraterin, eine behinderte Expertin. Und ich glaube alleine, dass Sie hier heute nicht mit einer Person, die es tatsächlich betrifft, sprechen, spricht schon dafür, wie abgeschottet diese Einrichtungen tatsächlich sind.
Was kannst du denn uns trotz allem schildern oder was kannst du uns sagen darüber, wie sehr behinderte Menschen in Wohneinrichtungen eben gefährdet sind oder was auch die Gründe dafür sind?
Ich glaube alleine, dass diese Sonderwelten so bestehen, wie sie bestehen und wir in der Gesellschaft oft hören, dass das sogenannte vermeintliche Schutzräume sind, spricht schon für sich in einem System, in dem sich Menschen oft gar nicht aussuchen können, ob sie dort leben wollen. Viele behinderte Menschen haben gar nicht die Wahl, weil ambulante Pflege zum Beispiel nicht bereitgestellt werden kann bzw. wird. Und dann müssen sie in diesen Einrichtungen wohnen. und sind dann in einem System, in dem sie abhängig sind von PflegerInnen. Und ich glaube, was wir als Gesellschaft vielleicht auch noch nicht reflektiert haben, ist, dass in diesem System struktureller Gewalt natürlich begünstigt wird.
Und das liegt daran, dass einfach ein gewisses Machtgefälle besteht?
Ja, und dass wir uns nicht mit dem Ableismus, also Ableismus ist die strukturelle Diskriminierung von behinderten und chronisch kranken Menschen, und unsere Strukturen sind halt alle ableistisch. Und das bleibt natürlich in diesen Einrichtungen nicht aus. Und leider setzen wir uns als Gesellschaft nicht damit auseinander. Ich habe in den Handlungsempfehlungen leider nicht gelesen, was dagegen getan werden soll, dass ableistische Strukturen abgebaut werden sollen.
Du sprichst jetzt diese Handlungsempfehlungen an, möchte ich auch noch mal gerne machen, diesen Punkt. Was hältst du denn von denen? Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann ist es erstmal eine, ich nenne es jetzt mal, doch sehr grobe Handlungsempfehlung. Es geht unter anderem um mehr Teilhabe, mehr Selbstbestimmung. Wie bewertest du das?
Ich muss sagen, ich habe die gelesen und habe dazu sehr gemischte Gefühle, weil ich froh bin, dass diese Sachen natürlich endlich irgendwo stehen. Gleichzeitig haben wir aber auch seit 2009 die UN-BRK ratifiziert und haben trotzdem diese Sonderwelten, bauen trotzdem unser Werkstättensystem weiter aus, statt es abzubauen, wie es eigentlich angedacht ist in der UN-BRK. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, das wäre eigentlich schon längst überfällig. Und was mir besonders fehlt, ist halt die Aussicht auf tatsächlichen Abbau dieser Systeme. Also ich glaube, das wäre das, was ich mir als Überschrift gewünscht hätte. Wir möchten diese Systeme abbauen. Für den Übergang gelten folgende Handlungsempfehlungen.
Kannst du noch mal genauer beschreiben für uns, was du unter dem System dann verstehst, beziehungsweise wo könnte ein guter Ansatzpunkt sein, wo man dann eben sagen kann, da könnte man vielleicht schon kurz- oder mittelfristig ran und tatsächlich etwas bewirken?
Also ich meine jetzt konkret geschlossene Einrichtungen und auch Behindertenwerkstätten auf diesen Geländen sind oft auch Schulen für behinderte Menschen. Das heißt, das ist alles irgendwie ein geschlossenes System. Oft geht es von Wohneinrichtungen in die Schulen und dann auch anschließend in die Werkstatt für behinderte Menschen. Und wenn eine behinderte Person da drin ist, ist es super schwer, dort rauszukommen. Gleichzeitig sind die Bedingungen da aber auch sehr schwierig. Also wir wissen hoffentlich mittlerweile alle, dass in diesen Werkstätten kein Mindestlohn herrscht. Ich denke, dass wir uns langfristig als Ziel setzen sollten, Teilhabe tatsächlich stattfinden zu lassen. Ob das jetzt selbstbestimmtes Wohnen ist, also Assistenz, ambulante Pflege oder tatsächlich die Einbindung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Die Werkstätten haben ja eigentlich das Ziel, behinderte Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Tatsächlich ist die Vermittlungsquote bei ca. 1%. Das heißt, das System funktioniert nicht. Nichtsdestotrotz wird es aufrechterhalten, weil damit natürlich Geld verdient. Und ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich anfangen, in Unternehmen, die bereits bestehen, Arbeitsbedingungen zu schaffen, in denen behinderte Menschen arbeiten können.
Es gibt noch viel zu tun, um Menschen mit Behinderung gegen Gewalt in ihren Wohnheimen zu schützen. Wir haben darüber gesprochen mit Alina Buschmann, Beraterin für Inklusion und Antidiskriminierung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Lange Zeit hatte Nordkorea ja behauptet, es würde kein Corona geben im Land. Mittlerweile ist klar, das stimmt nicht. Wahrscheinlich haben sich über 1 Million Menschen mit dem Virus infiziert. Das berichten die Staatsmedien. Und es ist die Rede davon, dass 50 Menschen gestorben sein sollen im Zusammenhang eben mit Corona. Die Omikron-Variante ist offenbar angekommen in Nordkorea. Und unsere Korrespondentin für die Region ist Katrin Erdmann. Die kann uns jetzt ein bisschen mehr dazu sagen. Katrin, was kann man denn überhaupt darüber sagen, wie sich das Coronavirus gerade ausbreitet?
Also nach Angaben von Kim Jong-un, also dem Machthaber, jedenfalls sagen das die schon eben zitierten Staatsmedien, verbreitet sich das Virus nur in kleinen, individuellen, abgeriegelten Gebieten und nicht unkontrolliert. Und die meisten hätten milde Symptome. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, hast du ja auch gerade schon zitiert, dann in den nordkoreanischen Medien ist übrigens von Fieber die Rede, nicht vom Coronavirus, dann darf man das anzweifeln.
Wie reagiert denn eigentlich der Machthaber Kim Jong-un jetzt auf diese Situation?
Also es gibt immer wieder Treffen mit Mitgliedern des Politbüros. Da sitzt er dann und guckt, raucht, guckt Wissen, telefoniert zwischendurch, dann trägt jemand was vor. Das Militär soll jetzt dafür sorgen, dass die Apotheken mit ausreichend Medikamenten versorgt werden. Allerdings stand in der Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur etwas von Antibiotika. Also jetzt nicht von Impfstoffen natürlich, denn die gibt es in dem Land nicht.
Das ist ganz interessant. Südkorea und China haben ja angeboten, Impfstoff jetzt zu liefern. Vorher hatte Nordkorea solche Angebote auch schon bekommen aus China und Russland und die abgelehnt. Wie will man denn da jetzt eigentlich weiter vorgehen?
Ja, also es ist so, dass Nordkorea offenbar China um Hilfe gebeten haben soll. Aber da sind natürlich auch viele Fragen offen. Denn die Frage ist, dürfte dann auch Hilfspersonal ins Land? Mhm. Dann gibt es natürlich auch Zweifel an der Wirksamkeit des Impfstoffs aus China. Es fehlt dann auch eine Infrastruktur zum Beispiel, um den Impfstoff zu lagern, um den zu verbreiten. Da könnte die Zeit knapp werden. Südkorea hat auf jeden Fall über diese gemeinsame Kommunikationsleitung, die es gibt, einen offiziellen Antrag an den Norden gestellt und gesagt, hallo, also wenn ihr was wollt, ne? Dann könnt ihr es haben, aber nach den südkoreanischen lokalen Medienberichten habe ich gerade noch mal geguckt, hat Nordkorea bisher darauf nicht reagiert.
Wie gut oder schlecht ist denn das Gesundheitssystem in Nordkorea überhaupt?
Also ich denke, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen der Hauptstadt Pyongyang und auf dem Land. Also ich war ja selbst 2019 das letzte Mal dort und was ich da auf dem Land gesehen habe, also das war schon sehr erschreckend. Also da will ich gar nicht wissen, wie da die Situation ist. Es ist auch nicht so, dass es in Nordkorea jetzt keine gut ausgebildeten Ärzte gäbe, aber es gibt natürlich einen Mangel an vielen. Das hat ja Kim auch selber eingeräumt. Also es fehlt an Medikamenten, es fehlt wahrscheinlich auch an Testkits. Also das heißt, man weiß wahrscheinlich gar nicht, ist es jetzt Corona oder ist es tatsächlich nur erhöhte Temperatur, sage ich mal, oder dann Fieber. Es fehlt an Kitteln, es fehlt einfach an Schutzkleidung, damit sich dann auch das Gesundheitspersonal nicht infiziert.
Was ganz interessant ist, dass Kim Jong-un ja jetzt auch selbst die eigenen Behörden kritisiert hat. Also er hat gesprochen von, ich zitiere kurz, einer unverantwortlichen Arbeitseinstellung der zuständigen Beamten im Kabinett. Diese Kritik am eigenen Staat, an den staatlichen Behörden, das hört man ja nun aus Nordkorea eher selten. Wie bewertest du das?
Ja, es ist nicht ganz so, ne? Also Kim Jong-un hat in der Vergangenheit die Öffentlichkeit schon immer mal wieder damit überrascht, dass er seine Landsleute kritisiert hatte, gesagt, sie sind nachlässig, das ist ein Schlendrian. Also er ist da schon recht hart zur Sache gegangen. Aus meiner Sicht ist es ein reines Ablenkungsmanöver, denn dass die Situation so ist, wie sie ist, das liegt ja nicht zuletzt an ihm. Ja, er hätte ja schon längst für eine bessere Versorgung sorgen können. Also der Wille war ja auch vorher schon da, Impfstoffe zu liefern. Aber er will natürlich zeigen, dass man alles im Griff hat und natürlich von sich selbst ablenken. Es könnte natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass die Bevölkerung unzufrieden ist.
Infos über den Corona-Ausbruch in Nordkorea von Katrin Erdmann. Wir haben kurz vor der Sendung zusammen gesprochen. Danke dir.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Oh, da wollt ihr romantisch sein und arm und arm und aneinander gekuschelt in die Sterne gucken und dann seht ihr nicht so viel. In Städten und auf dem Land ist es ja mittlerweile so hell, dass wir die Sterne am Himmel gar nicht mehr so richtig gut sehen können. Straßenlaternen, Leuchtreklame, Lichterketten oder Lampen in unseren Wohnungen, das alles führt zu Lichtverschmutzung. Dass wir keine Sterne mehr sehen können, das ist da sogar noch eins der kleineren Probleme im Vergleich zu den Folgen, die das viele Licht in der Nacht für die Tiere hat. Wo genau die Probleme liegen und wie wir es nachts wieder etwas dunkler machen können, Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team hat jetzt die Infos dazu für euch. Johannes, für welche Tiere ist die Lichtverschmutzung denn schädlich eigentlich?
Ja, das Licht bringt in der Nacht zum Beispiel die innere Uhr von Feldhamstern durcheinander und das kann dann dazu führen, dass die den richtigen Zeitpunkt für ihren Winterschlaf oder auch mal für die Paarung verpassen und am Ende dann weniger Junge bekommen. Dann sind auch ganz massiv Insekten natürlich betroffen, das kennen wir ja alle so von so einer Straßenlaterne, um die sich dann nachts viele, viele Insekten sammeln. Die Tiere werden angezogen von diesem künstlichen Licht und das ist wirklich ein Riesenproblem, sagt auch Franz Hölker, der forscht am Leibniz Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei zu eben dem Thema Lichtverschmutzung.
Die werden quasi wie von einem Staubsauger aus ihren Nachbarlebensräumen dann einfach herausgezogen und fehlen dort dann als Nahrungsgrundlage oder die erfüllen ja auch ganz viele andere wertvolle Dienste.
Ja, die Insekten fehlen dann zum Beispiel Vögeln oder Fledermäusen als Nahrung und zwar auch, weil die Insekten an den Lampen einfach massenhaft sterben. Also es gibt Schätzungen, die sagen, pro Straßenlaterne sterben 150 Insekten in einer Nacht, in einer Sommernacht. Mhm. Und hochgerechnet für eine Stadt wie Zürich, da habe ich Zahlen gefunden, da gibt es so um die 50.000 Straßenlampen in Zürich und das heißt, 7,5 Millionen Insekten sterben da in jeder Sommernacht an den Laternen in Zürich.
Was? Das ist ja Wahnsinn, Johannes, wenn du das jetzt mal so hochrechnest. Krass, ja, was für eine Zahl. Was gibt es denn für Ideen, wie wir das lösen können? Also einfach alle Lichter nachts ausschalten, kann es ja wahrscheinlich auch nicht sein.
Nee, das ist klar. Ne? Aber man kann ja schon mal überlegen, zum Beispiel Straßenlaternen nur dann anzuschalten, wenn wir die gerade brauchen. Also so das Prinzip Bewegungsmelder. Wenn zum Beispiel jemand durch eine kleine Seitenstraße läuft, dann gehen halt da die Lampen erst dann an, wenn da auch wirklich jemand ist. Und Franz Hölker sagt dazu, das wäre schon eine Möglichkeit, könnte aber auch für manche Pflanzen dann in der Nähe, also zum Beispiel für Bäume, dann wieder zum Problem werden, weil dann deren biologische Uhr durcheinander kommt.
Selber kann man sich das ganz gut vorstellen, wenn man jetzt in einem Schlafzimmer sich befände, in der Nähe einer Lampe, die ständig an- und ausgeht, durch Bewegungsmelder gesteuert, dann denke ich, würden sich auch viele dadurch gestört fühlen. Aber wir wissen noch nicht genau, was das für Auswirkungen hat.
Es ist kompliziert dann irgendwann doch auch immer an einer bestimmten Stelle. Gut, aber vielleicht müssen wir auch gar nicht so kompliziert denken. Wahrscheinlich kommt es ja auch schon auf das Licht selbst an, oder? Also was ich da für Lampen verwende.
Genau, das ist ganz entscheidend. Also erstmal ist es wichtig, dass die Lampen auch wirklich nur dahin leuchten, wo das Licht gebraucht wird. Also dass so eine Straßenlaterne dann auch wirklich nach unten auf die Straße leuchtet und nicht wie zum Beispiel viele alte Laternen, die leuchten auch mal zur Seite oder nach oben. Dann kann man die Lampen natürlich irgendwann auch automatisch dimmen oder ganz ausschalten, wenn kaum noch jemand unterwegs ist, zum Beispiel dann nach Mitternacht oder so. Und dann ist auch die Farbtemperatur ganz wichtig. Also man sollte jetzt keine LEDs nehmen, die so sehr viel blaues Licht enthalten, also eher kaltes Licht, denn das wird in der Atmosphäre besonders stark gestreut und es scheint auch besonders schädlich für Tiere wie eben Insekten zu sein. Empfohlen wird dann eher so warmes, gelbliches Licht für die Beleuchtung draußen.
Und was kann ich denn selbst machen? Also weiß ich nicht, ne? in der Wohnung, im Balkon im Garten oder so?
Ja, die Leute, die einen eigenen Garten haben und dann nachts dann gerne mal so mit tollen Scheinwerfern und Spots bestimmte Stellen erleuchten, die sollten sich dann vielleicht schon mal überlegen, ob das vielleicht wirklich sein muss, ne? Nur damit der Garten nachts auch schön aussieht. Und auch außen an Häusern gibt es ja manchmal so Deko-Leuchten, also sowas wie Solarleuchten oder Kugelleuchten, auch auf manchen Balkonen das auch besser sein lassen. Und in deiner Wohnung, da machst du am besten abends einfach die Vorhänge oder Rollos zu, wenn du in deiner Wohnung bist, wenn es draußen dunkel ist. Das macht ja auch aus anderen Gründen durchaus Sinn.
Ja, neugierige Blicke und so, ne, von den lieben Nachbarn. Und mit diesen Maßnahmen spart man natürlich auch viel Strom. Ist ja auch nicht schlecht, gerade jetzt in diesen Zeiten.
Ja, gibt auch schon so ein paar Städte, die solche Maßnahmen umgesetzt und damit echt gespart haben. Also Fulda zum Beispiel, die Stadt, die wurde vor einigen Jahren als erste sogenannte Sternenstadt Deutschlands ausgezeichnet. Die Stadt hat ihre Beleuchtung, also Laternen zum Beispiel, dann eben auch nach unten ausgerichtet, sodass weniger dann nach oben wegstrahlt. Und bei bestimmten Gebäuden wird die Beleuchtung gedimmt, je nach Uhrzeit oder auch mal ganz abgeschaltet. Und nach eigenen Angaben hat die Stadt damit eben auch ihren Energieverbrauch gesenkt.
Wie wir unsere Städte und auch das Land wieder ein bisschen abdunkeln und etwas gegen die Lichtverschmutzung tun können, hat euch Johannes Doppelt erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.